Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, das ist schön zu hören, wie du in unserem Leben Bewahrung schenkst, Kraft gibst, uns durchträgst, uns in Schwierigkeiten Zuversicht und Hoffnung schenkst. Auch in den dramatischen Dingen des Lebens immer wieder Hoffnung gibst. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir das bei dir finden dürfen, aber ich weiß auch, dass es immer wieder auch ein Kampf ist, immer wieder zu dir zu kommen, dir zu bekennen, ich kann nicht, mach du. Ich habe keine Kraft, schenk mir deine Kraft. Ich habe keine Zuversicht und keine Hoffnung, gib du mir das, wirke das in mir. Herr Jesus, und ich bete, dass wir in diesem Gottesdienst wirklich so diese Erfahrung machen, dass du uns trägst, dass du bei uns bist, dass du in uns bist, uns zur Kraft. Amen. Paulus betet das für seine Gemeinde. Er bringt das seiner Gemeinde, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufhören, dass sie im Glauben festbleiben. Wir lesen miteinander den Kolosserbrief. Und Paulus, als er diesen Brief verfasst, sitzt im Gefängnis. Er leidet. Er leidet für das Evangelium. Und er tut es fröhlich, mit Zuversicht, damit die Herzen der Geschwister getröstet sind und in der Liebe zu Gott verbunden bleiben. Und vor allem setzt sich Paulus dafür ein, egal was es ihm kostet, es ist ihm egal, dass sie zur umfassenden Einsicht, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen, dass sie erkennen, wer Jesus Christus ist, dass sie erkennen, was Jesus Christus in ihrem Leben tun kann und wie wunderbar und wie groß er ist. Denn in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, so schreibt er in seinem Brief an die Kolosser. Und ich lese uns diese Zeilen, das sind drei Verse aus Kapitel 2, die ersten drei Verse. Ich will nämlich, dass ihr wisst, welch schweren Kampf ich führen muss für euch und die in Laodicea und alle, die mich nicht mit eigenen Augen gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet seien und in Liebe verbunden und es in allem zu umfassender Einsicht komme, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und ich hänge noch in Vers 4 dran, das sage ich, damit euch niemand mit klugen Worten zu täuschen vermag. Denn auch wenn ich nicht persönlich da bin, so bin ich doch im Geist bei euch und ich sehe mit Freude euer Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Und er betet dafür, dass das bleibt. Hier im zweiten Kapitel, da dreht das ein bisschen. Und Paulus wendet sich jetzt direkt an die Gemeinde. Er hat ja viel, am Anfang viel Allgemeines gesagt. Er wendet sich direkt an die Gemeinde in Kolossä zu. Ihren Fragen, ihren Problemen widmet er sich, die er sicherlich durch Epaphras erfahren hatte, der ihn dort besucht hat im Gefängnis. Und nun will Paulus sie wissen lassen, er sagt wörtlich, ich will, dass ihr wisst, was in seinem Innersten ist, was ihn bewegt und dass sie die liebevolle Verbundenheit spüren, die er zu der Gemeinde hat. Er will, dass sie wissen, welchen Kampf er um sie führt. Die dürfen wissen, dass da der Paulus im Gefängnis sitzt und dass er für sie betet und dass er darum ringt im Gebet und dass ihm da nichts zu viel ist. Dass ihm das egal ist, wenn äußerlich da Druck ist. Die sollen wissen, liebe Leute in der Gemeinde, ich bete für euch, was auch kommen mag. Paulus war ja ein Beter par excellence. Da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Es war ein, ich sag mal, einer, der nicht müde wurde im Gebet. Alle Briefe, die wir von ihm haben, und wenn wir die lesen, die fangen immer so an. Und ich danke euch und ich bete und ich bitte und ich mache und ich tue. Der ist ja nie irgendwie depressiv oder irgendwie resigniert um der Situation, sondern er bringt das immer zu Gott. Und das Gebet letztendlich ist ja auch ein Kampf. Das müssen wir wissen. Denn der Beter tritt letztlich gegen die Mächte, gegen Satan an, gegen die, die die Gemeinde Jesu stören oder zerstören wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass in der Gemeinde zum Beispiel auch Gebetsgruppen sind, die immer wieder dieses Gebet führen, die darum ringen, die darum beten, dass die Gemeinde bewahrt ist, dass die Gemeinde nicht zerstört wird, dass der Böse hier keinen Einfluss gewinnt und letztendlich durcheinander machen kann und die Gemeinde schaden bzw. zerstören kann. Das ist ein Gebetskampf, zu dem wir immer wieder auch aufgerufen werden, wo wir immer wieder neu uns auch rufen lassen. Paulus betet und er tritt in seiner Fürbitte vor Gott für die Gemeinden ein und baut so eine Mauer des Schutzes um sie. Das können wir genauso machen, wenn wir uns treffen und miteinander beten. Er macht das im Prinzip wie Jesus, der einmal seinen Kampf für Petrus speziell so beschreibt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist der beste Dienst, den wir einander erweisen können. Dass wir füreinander beten, dass unser Glaube nicht aufhört und dass unser Glaube nicht Schaden leidet. Weil es gibt immer Situationen, wie wir eben gehört haben, beruflich, wo wir angefochten sind oder privat, wo Dinge einfach geschehen, die uns aus dem Tritt bringen, aus dem Ruder laufen lassen. Und wie wichtig ist es dann, dass ich einen Bruder, eine Schwester habe, die für mich betet. Die sagt, Herr Jesus, steh ihm bei, steh ihr bei. Jeder von uns hat das schon erlebt, wie segensreich das ist. Und werdet nicht müde da drin, macht das weiter. Ich wünsche mir eigentlich eine Gemeinde, in der es ganz normal ist, wenn wir zusammenkommen, darf ich für dich beten. Nochmal zur Erinnerung, das haben wir mal gesagt, dass wir das wollen. Und dass wir einfach füreinander eintreten, zur Zeit, zur Unzeit ist egal. Dass die Gelegenheit immer wieder da ist, wo wir füreinander beten und füreinander einstehen. So betet Paulus für die Gemeinden, speziell auch für Kolossäer und für die Nachbargemeinde Laodicea. Ich lade euch ein, betet. Kommt zu den Gebetstreffen. Lasst euch anrufen und einladen. Gebet ist unser Schutz und es ist wichtig. Trotzdem habe ich mich noch gefragt, Paulus, warum schreibst du das denen? Warum müssen die das wissen? Warum ist das für die so wichtig? Und Paulus gibt in diesen Versen eigentlich die Antwort. Er sagt, damit ihre Herzen getröstet sind. Und damit die Geschwister dort in Liebe miteinander verbunden werden. Und, drei Gründe gibt er an, und es in allem zu umfassender Einsicht komme, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, nämlich Christus. Dass jeder weiß, wie großartig unser Herr Jesus Christus ist. Also er betet für drei wichtige und wesentliche Dinge für die Gemeinde. Stärkung der Herzen, Einheit in der Liebe und volle Gewissheit ihres Glaubens an und in Christus. Diese drei Dinge liegen dem Paulus hier ganz besonders auf dem Herzen. Gehen wir die mal einzeln durch. Zum Ersten, damit ihre Herzen getröstet seien, darum bittet er. Also um die Stärkung der Herzen. Herz meint im biblischen Sprachgebrauch den Kern einer Person. Nicht so das Ding da, was da rumbubbert, sondern wirklich das, was uns ausmacht, den Kern einer Person. Es ist der Sitz von Gefühlen, von unserem Verstand, vor allen Dingen von unserem Willen, von unserem Vertrauen, da, wo Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, eigentlich geht es um die ganze Person. Und daran sollen die Gläubigen gestärkt werden. damit sie gute Entscheidungen treffen, damit sie im Glauben leben können. Das Wort, welches hier im Urtext verwendet wird, ist interessant. Das kommt eigentlich aus der militärischen Praxis und bezeichnet etwas so wie den Mut, den der Feldherr seinen Soldaten vor und in der Schlacht macht. So nach dem Motto, haltet durch, seid nicht feige, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, die können nichts. All diese Sachen. So dass wir gestärkt werden, dass wir zuversichtlich werden. Das ist eigentlich damit gemeint. Paulus ruft den Geschwistern in den Gemeinden ermunternd zu, dass sie ganz und gar Mut gewinnen. Lasst euch nicht belügen, auch nicht durch die Sorgen, auch nicht durch die Dinge, die sich manchmal so auftürmen und die plötzlich so groß werden. Die sind klein im Vergleich zu Christus. Er ruft ihnen zu, seid fest im Kampf des Glaubens. Werdet da nicht schwach, werdet nicht müde, werdet nicht resigniert, werdet nicht traurig. Hört nicht einfach auf. Ist uns das noch so bewusst? Ist uns das als Gläubige wirklich bewusst, dass der Glaube ein Kampf ist? Dass das nicht ein für alle Mal etwas in der Tasche hat und damit ist gut? Vor 6 Jahren einmal nass geworden und das war's jetzt. Für den Rest des Lebens alles gut? Nein, es ist es nicht. Es ist eine Herausforderung jeden Tag. Das ist unser Kampf, in dem wir stehen. Jedenfalls dann, wenn ich im Glauben wirklich leben will, wenn ich darin wachsen will, wenn ich die Verheißungen Gottes wirklich auch in meinem Leben erfahren will. Und jeder kennt das, Zweifel, Resignation, Enttäuschung, Sünde, Versagen, mangelnde Ausdauer, mangelndes Vertrauen und. Das sind nur einige der Fronten, an denen wir tatsächlich immer wieder zu kämpfen haben, die immer wieder in uns aufbrechen. Und Paulus ermahnt zum Beispiel auch seinen Mitarbeiter Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, kämpfe darum. Er ermutigt also die Christen, Leute, bleibt dran. Er ermutigt uns heute, bleibt dran. Und das Leben in der Nachfolge Jesu, das wird im Neuen Testament tatsächlich wie ein Kampf beschrieben, wie ein olympischer Wettkampf. Und der Erfolg in einem solchen Wettkampf hängt letztlich und wesentlich von der Vorbereitung und dem richtigen Training ab. Der Erfolg hängt davon ab, dass ich so lebe, wie es Gott sagt. Das heißt, dass ich belastende und schädigende Dinge und Gewohnheiten, dass ich sie sein lasse, dass ich es nicht drauf ankommen lasse. Niemand würde einen Wettlauf machen und sich vorher so ungesund ernähren, dass er mit so einer Plauze da losrennt. Das geht nicht, das funktioniert nicht, da wirst du nicht gewinnen, da wirst du scheitern. Ich musste ja in meiner Reha viel Sport machen. Und ich war einmal so dumm, habe vorher zu viel gegessen. Puh. Furchtbar. Es geht darum, das zu leben, was richtig ist. Es geht darum, zielstrebig zu sein, ein Ziel zu haben, um sich nicht ablenken zu lassen. Hast du im Glauben Ziele? Ich frage manchmal Ehepaare in der Ehevorbereitung, habt ihr Ziele? Da gucken die mich ganz groß an. Was Ziele? Wofür brauche ich ein Ziel? Ich liebe ihn doch, ist doch gut. Ja, was machst du in 5 Jahren? Wo willst du denn da sein? Ja. Ich habe mal bei der Bundeswehr gelernt, wenn du kein Ziel hast, triffst du nichts. Du musst schon zielen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir Ziele setzen, auch im Glauben. Wo möchtest du wachsen? Wo merkst du in deinem Glauben, damit bin ich nicht zufrieden? Ich möchte, dass sich das ändert. Dann setz ein Ziel, sonst ändert sich das nämlich nicht. Ziele helfen uns, uns nicht ablenken zu lassen. Also die richtige Lebensweise, Ziel setzen und sich einbringen, sich einsetzen dafür. Ohne das geht's nicht. Wir müssen schon, mit Verlaub gesagt, unseren Popo hochkriegen und Einsatz geben, sonst kommen wir da nicht hin, was wir ins Ziel gesetzt haben. Wenn Freak rudern geht und er will eine bestimmte Strecke schaffen, dann wird er das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern er fängt an, das zu trainieren. Und er wird sich einsetzen dafür. Und dazu ermutigt uns unser lieber Paulus. So ist es auch im Christenleben. Nur müssen wir Acht geben, dass wir nicht an der falschen Front kämpfen. Dass wir nicht immer versuchen, uns selber zu verbessern. Weil wir in der Regel diesen Kampf verlieren. Sondern den Kampf aufnehmen, beständig in der Verbindung mit Christus zu sein. Nicht, ich mache mich ein bisschen besser, sondern ich kämpfe darum, viel enger und verbundener zu sein mit Christus. Das ist wichtig. So lesen wir auch im Johannesevangelium, im Johannesevangelium Kapitel 15, wo es darum geht, wie wir verbunden sind oder wie wir verbunden sein können. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, sagt Jesus hier. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das beschreibt es, was der richtige Kampf ist. Darum zu kämpfen, in ihm zu sein und sich nicht von den Herausforderungen des Lebens da immer wieder rauskatapultieren zu lassen oder von den Sorgen oder Nöten, die wir haben, uns rauskatapultieren zu lassen und dann irgendwie was zu versuchen, irgendwie ein bisschen besser zu werden, irgendwas vielleicht mal nicht zu machen und es dann dreimal hinzukriegen, beim vierten Mal doch zu scheitern. Es geht darum, wirklich in der Verbindung zur Quelle zu bleiben. Das ist der Kampf, in dem wir gerufen sind. Denn wenn uns die Verbindung zur Quelle fehlt, dann fehlt uns die Kraft, dann sind wir kraftlos. Überwinden wir keine Sünden, wachsen nicht in der Heiligung, strahlen keine Liebe aus und unser Zeugnis von Jesus ist nicht wirkungsvoll. Wenn wir nicht verbunden sind mit Jesus, wenn wir es aus uns selbst versuchen. Das Bleiben bei Jesus geschieht aber nicht automatisch. Es ist ein täglicher Kampf, eng mit Christus verbunden zu bleiben. Jesus den Tag über nicht aus den Augen zu verlieren, sich für seine Wege zu entscheiden und seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Beispiel. In unserem Eheseminar kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, Leute, es gibt Dinge, die wir erleben, die müssen ans Kreuz, die müssen wir ans Kreuz nageln, weil Jesus dafür gestorben ist. Das ist die einzige Möglichkeit, die Sachen loszuwerden. Und dann lehre ich und bringe das dem bei, wie das funktioniert, ganz einfach. Ich nagle jetzt ans Kreuz, zum Beispiel meine Angst, die mich immer wieder aus der Gegenwart Christi rausreißen will. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, ich weiß, dass mein Leben von Gott bewahrt ist und dann passiert irgendwas in meinem Leben, vielleicht mit meiner Gesundheit oder so und dann plötzlich kriege ich Angst. Ist das denn wirklich so, dass Jesus dann da ist? Trägt er mich denn wirklich, wenn diese Schmerzen da sind oder wenn dieses Unwohlsein da ist? Hält mich das denn wirklich? Und ich kann nicht anders, als damit umzugehen und zu sagen, Jesus, ich bringe dir diese Angst, weil ich kann die nicht überwinden, die kommt natürlich in mir. In dem natürlichen Menschen wird die sich breit machen. Und ich habe nichts anderes, als es das, Jesus zu geben. Und ich kann euch berichten aus meiner eigenen Krankheitszeit, dass ich immer wieder diese Ängste, die da waren, die sind nicht deswegen, weil ich Kind Gottes bin, nicht da. Und habe die ans Kreuz genagelt. Und habe das ganz bewusst gemacht. Ich nagle meine Angst vor dieser Situation, heute ans Kreuz. Ich will dir vertrauen, dass du größer bist als meine Angst. Und es hat tatsächlich geholfen. Und das können wir mit allen anderen Sachen auch so machen. Wir müssen das sogar mit allen anderen Sachen machen. Versuch nicht, irgendwas in dir zu finden, das zu überwinden, sondern bring es Jesus. Es ist ein Mittel, diesen Kampf letztendlich zu führen. Und das geht gegen unsere alte Natur, sich täglich Christus ganz zu übergeben und in den Versuchungen, sich ganz den Anweisungen Gottes zu ergeben. Immer wieder, ich nagle das ans Kreuz. Oder du kommst mit irgendeiner Situation nicht klar, weil du immer wieder gleich reagierst. Du willst es nicht. Du hast es wie die Pest, so zu reagieren. Aber du kriegst es nicht geändert. Dann fang an, nagel das ans Kreuz. Jesus ist dafür gestorben. Auch für unsere Fehler. Auch für das, was wir nicht auf die Reihe kriegen. Aber es ist der Schritt, immer wieder zu Jesus zu kommen. Meinen Jähzorn bringe ich dir jetzt, Jesus. Und es kann sein, dass du den morgen wiederbringen musst. Und übermorgen wieder. Aber er hilft dir in der Situation. Nicht ein für alle Mal, sondern es ist ein Kampf. Christus hat versprochen, uns in den Versuchungen zu helfen. Nicht wir müssen die Kraft aufbringen, das zu überwinden, sondern der Herr überwindet in uns. Ganz einfaches Beispiel. Israel hat es so erlebt, bei Mose. Anstatt selbst zu kämpfen, sollten die Israeliten still sein und zusehen, wie der Herr für sie gegen ihre Feinde kämpfen würde. Es ist das gleiche Prinzip. Aber wir müssen uns an Gott wenden. Ohne das geht's nicht. Wenn wir uns an Christus wenden und um den Sieg bitten in Versuchungen oder in Ängsten, dann hat das Böse seine Kraft verloren und wir werden seine Kraft empfangen. Das geschieht dann. Jakobus sagt, dass der Teufel flieht, wenn wir uns zu Gott nahen. Dass das aus unserem Leben rauskommt, da wo wir in Gottes Gegenwart hineingehen. Und der Schlüssel dazu ist der Gehorsam. Das heißt es also zu tun, nicht nur zu wissen. Wir wissen das oft, wir machen es aber nicht. Dann ist so eine Situation, wo ich wirklich in der Versuchung stehe oder in einer schwierigen Situation stehe, dann weiß ich das, ich sollte mich damit zu Jesus wenden, aber ich tue es nicht. Und prompt scheitere ich. Deshalb, lass uns entscheiden, wirklich in den Situationen uns an Christus zu wenden. Der Satan weiß, dass er uns verloren hat, wenn wir die Verbindung mit Christus aufrechterhalten. Und deshalb versucht er alles, um uns abzulenken oder dass wir an der verkehrten Front kämpfen. Oft nach dem Motto, streng dich mehr an, dass du genügend glaubst. Nein, Glaube ist eine Gabe Gottes, die wir kriegen, wenn wir in der Verbindung sind mit dem Herrn. Das Beispiel von der Weinrebe. Er erwächst, der Glaube erwächst daraus, Christus näher kennenzulernen und ihm immer mehr Raum in unserem Leben zu geben. Unser Kampftraining, unser Krafttraining ist also, die Beziehung zu Jesus immer stärker werden zu lassen. Diese Entscheidung treffen wir in unserem Herzen. Paulus betet genau dafür. Die Stärkung des Herzens. Das Zweite, worum er betet für die Einheit in der Liebe. Wörtlich, sie sollen zusammengefügt, zusammengebracht werden in der Liebe. Das bewirkt letztlich das Werk des Heiligen Geistes, der dann den nötigen Raum in uns hat, wenn wir in der geheilten Beziehung zu Christus sind. Wenn wir uns entscheiden, immer nah bei Christus zu sein, hat der Heilige Geist Raum. Und er wirkt in uns Liebe. Das kannst du gar nicht selber. Das muss dir geschenkt werden. Ich kann mich nicht entscheiden, doch ich kann mich entscheiden, ich will lieben. Das heißt, ich tue etwas. Wenn ich sage, ich möchte meine Frau heute lieben, dann heißt es, ich tue was, ganz konkret. Ich verwöhne sie, ich spüle, ich weiß nicht, irgendwas mache ich dann. Aber was hier gemeint ist, ist diese Liebe, die in uns wächst, die von außen kommt, die das Werk des Heiligen Geistes ist. Und das Werk des Heiligen Geistes ist, dass er die Glaubenden zusammenbringt, indem er zur Frucht der Liebe in, die Frucht der Liebe in ihn entzündet, anzündet. Die Frucht des Geistes ist unter anderem Liebe. Und diese Liebe ist sichtbar und spürbar. Das merken wir, ob wir hier Liebe untereinander haben oder nicht. Du siehst es genauso, wenn die nicht da ist. Vielleicht beschreibt es sogar die Liebe am besten, wenn du überlegst, was fehlt mir, wenn sie nicht da ist. Dann weißt du genau, was Liebe ist. Und da, wo die Liebe brennend ist, vollzieht sich auch in der Gemeinde Einheit. Da, wo wir in Liebe, von dieser Liebe Gottes im Heiligen Geist wirklich geprägt sind, dann sind wir auch in Einheit. Einheit wirkt und schenkt Gott. Sie zu bewahren, das geschieht in der Liebe. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Ich habe jahrelang, wirklich viele, viele Jahre, eine Gebetspartnerschaft gehabt mit einem Menschen, mit dem ich wahrscheinlich nie zusammen wäre, weil der mich genervt hat in vielen Bereichen. Und ich glaube, ich ihn auch. Wir waren sowas von verschieden, wie man nur sein konnte. Und er war einer meiner liebsten Freunde und einer, mit dem ich wirklich jahrelang, Woche für Woche gebetet habe. Aber menschlich haben wir nicht zusammengepasst. Der hatte Vorstellungen vom Leben, da habe ich mir über den Kopf geschlagen. Der hatte theologische Ansichten, da habe ich manchmal gedacht, das gibt's doch nicht. Das geht doch nicht. Und der hat das von mir gedacht. Der hat auch mir oft gesagt, Michael, das geht nicht. Der war Inder, der kam aus einer ganz anderen Kultur wie ich. Der war ganz anders geprägt wie ich. Der hatte ganz andere Werte wie ich. Aber wir haben uns immer wieder entschieden. Und wenn wir noch so verrückteste Ideen hatten, wo der andere nur gesagt hat, geht gar nicht, dass wir unsere Beziehung erhalten wollen. Das war eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Dass wir nicht gesagt haben, jeder geht seinen Weg, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Das ist ja heute so ganz modern. Dass man so unter dem Deckmantel der Toleranz sagt, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Das ist doch im Grunde genommen eine Bankrotterklärung. Jeder macht sein Ding, fertig. Das hat nichts mehr mit Gemeinschaft zu tun. Ich habe mich entschieden, und Paul damals auch, der hieß witzigerweise Paul, obwohl er Inder war, dass wir uns in unserer Beziehung, dass die uns wichtiger war als unsere Erkenntnisse. Wir haben der Beziehung die Priorität gegeben und nicht der Erkenntnis. Und das ist Liebe. Viele, viele Gemeinden und Gemeindespaltungen sind darum passiert, weil der Erkenntnis die Priorität gegeben wurde und nicht der Beziehung. Jesus sagt aber, die Beziehung ist das Wichtige. Die Erkenntnisse sind auch wichtig, aber die müssen die Beziehung nicht zerstören. Der Satan will die Liebe zum Erkalten bringen. Dazu nutzt er sehr oft unsere Erkenntnisse, oft auch in nicht heilsnotwendigen Fragen. Und dadurch spaltet sich die Gemeinde und kann getrennt ganz schnell besiegt werden. Wie wichtig ist uns die Einheit? Das heißt, die Beziehung und in der Beziehung zu leben unter uns Geschwistern. Machst du sofort den Laden runter, wenn jemand eine andere Einstellung hat wie du? Auch wenn du noch so überzeugt bist, dass deine Einstellung richtig ist, lass den Menschen deswegen nicht gleich weg, sondern überleg dir die Beziehung, die wir in der Gemeinde haben. Wir sind zusammengestellt. Und diese Einheit, die macht uns stark, selbst wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Wie ist das, wenn die Gemeindeversammlung eine Entscheidung trifft, wo du sagst, die gefällt mir nicht. Rückzug, ich gehe aus der Gemeinde raus, ich suche mir eine andere, das geht ganz schnell. Aber was gewinnst du damit? Meistens nichts, meistens nur Zerbruch. Einheit macht uns stark. Satan greift uns immer wieder an diesen zwei Angriffspunkten an, unserem Herz, also unserem Willen, dass wir mutlos werden, dass wir resigniert werden, und an der Beziehungsfront, dass wir Beziehungen zerbrechen lassen, oft aufs Erkenntnisfragen. Dass er die Liebe erkalten lässt und unsere Einheit zerstört wird. Wie bei Paulus bedarf das unserer Fürbitte. Da müssen wir als Gemeinde beten. Das sind die Punkte, wo wir kämpfen. Gegen die Mutlosigkeit im Glauben und gegen die Lieblosigkeit in der Gemeinde. Und ein drittes bittet der Apostel für die Gemeinden. Volle Gewissheit ihres Glaubens an und in Christus. Das ist der letzte Punkt, den Paulus hier anspricht. Kommt doch endlich zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, sagt er seinen Kindern dort in Kolossä. Christus, den müsst ihr kennen, den müsst ihr verstehen lernen, den müsst ihr durchbuchstabieren lernen, weil in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Es geht um den ganzen Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Paulus widerspricht hier erstmal aller menschlichen Skepsis. Kennt ihr das? Die auch oft sich unter sich breit gemacht hat. Letzte Gewissheit kann man doch nicht haben, oder? Meine Erfahrungen sagen doch, ich soll jetzt hier ganz und gar Jesus vertrauen? Nee, das geht doch gar nicht. Das traue ich mich nicht, das mache ich nicht. Doch, so sagt es Paulus, wer den Christus erkannt hat, der hat alles erkannt. Wenn Jesus eine Verheißung macht und die in meinem Leben noch nicht da ist, naja, an den Verheißungen kann man vielleicht doch nicht alle so vertrauen. Doch, wenn du Christus wirklich kennst, wirst du auch den Verheißungen vertrauen, die in deinem Leben vielleicht sich noch nicht offenbart haben. Dann wird etwas in dir stark, was ich einen Dennoch-Glauben halte. Ich kann nicht alles verstehen, ich kann nicht alles erklären, ich kann nicht alles begreifen. Und manche wirklich Verheißungen Gottes sind für mich Riesenherausforderungen. Aber ich glaube ihnen. Ich glaube Jesus Christus, dass er es tun kann. Warum ich es noch nicht erlebt habe, ich weiß es nicht. Ich will Jesus aber vertrauen, so lange, bis ich es erlebe. Und wenn es mein ganzes Leben dauert. Ich habe so manche Biografie von berühmten Christen und Christinnen gelesen, wo das immer wieder Tenor war. Die hatten eine Verheißung, die haben gebetet für Menschen vielleicht, die ihnen am Herzen waren. Die haben es Zeit ihres Lebens nicht erfahren, dass es wahr geworden ist. Aber sie haben daran festgehalten. Manchmal sind sie darüber gestorben. Und es ist doch wahr geworden. Über viele Jahre später. Weil sie Christus kannten. Und weil sie wussten, in Christus ist kein Falsch. Und es ist keine Lüge. Das ist der ganze Schatz der Weisheit und Erkenntnis. Darin wird der ganze Gott erkannt. Es gibt keine letzte Gewissheit. Doch, es gibt sie. Wer Christus erkannt und anerkannt hat, der bekommt eine getroste, eine geborgene Gewissheit der Rettung und der Weisheit ins Herz, gewirkt durch den Heiligen Geist. Wenn wir gleich Abendmahl feiern miteinander, das ist so eine Erinnerung an uns, wirklich gewiss zu sein. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben und er ist auferstanden für dein ewiges Leben auch. Da ist nichts dran zu rütteln. Da können wir uns theologische Erkenntnisse rauf und runter diskutieren. Das hat alles keinen Sinn. Wenn ich Christus kenne, ist das für mich das Zeichen, ich werde leben in Ewigkeit. Christus ist die Fülle Gottes, das Kostbarste und Herrlichste für uns Menschen. Mehr kann keine Weisheit je erkennen, formulieren oder auch nur erdenken. Der Christus ist die Fülle aller Weisheit. Mehr gibt es für uns nicht. Das kann unser Verstand letztlich nur anbeten und loben. Diese Fülle, diese Schätze sind in ihm verborgen, sagt Paulus. Aber ein Schatz, der muss gehoben werden. Und das geschieht im und durch den Glauben. Der Glauben, der erkennt immer umfassender, dass Christus alles in allem ist. Diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die in Christus verborgen liegen, die hebt auch nicht nur ein Einzelner. Das ist gemeinsames Erkennen. Das ist das, was wir als Gemeinde tun. Dass wir miteinander uns stärken, auch im Gebet und füreinander im Gebet, damit wir gemeinsam erkennen, welchem Schatz und welche Erkenntnis in Christus liegt. Dass wir uns immer wieder ermutigen, Christus ist der Weg und sonst nichts. Das ist das Geheimnis Gottes. Christus für uns. Möchtest du dieses Geheimnis lüften? Dann lass Christus dein Herrn und Heiland sein. Kämpf darum, in dieser Beziehung zu wachsen. Bewahre die Gemeinschaft. Und helf deinem Bruder und deiner Schwester darin, daran nicht zu verzweifeln. Das ist unser Auftrag. Darum betet Paulus. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Amen.